Hallo, ich bin Doron. Ich leite die Arbeit von OM in Deutschland und ich freue mich sehr, gemeinsam mit dir heute mir eine Stelle im zweiten Timotheusbrief uns anzuschauen, um uns mit dem Thema Jüngerschaft auseinanderzusetzen. Was bedeutet es, Jünger zu sein und andere zu Jüngern zu machen? Und ich hoffe, dass du diese Predigt nicht einfach nur hörst, weil du mehr wissen möchtest, sondern dass du ein tiefes Verlangen und eine Sehnsucht danach hast, mehr von Gott zu erfahren. Und ja, ihm mit allem nachzufolgen. Von daher möchte ich ermutigen, schnapp dir deine Bibel, schnapp dir was zum Aufschreiben. Ich werde immer wieder auch dir Fragen stellen und möchte dich ermutigen, dir die aufzuschreiben und dann im Nachhinein dir Zeit zu nehmen, dich damit auseinanderzusetzen, zu reflektieren und dich danach auszustrecken, dass Gott zu dir spricht. In diesen ersten Versen vom zweiten Kapitel im zweiten Timotheusbrief, da schreibt Paulus an seinen Jünger Timotheus. Timotheus war ein Leiter in Ephesus, eine Gemeinde, die Paulus gegründet hat. Und Paulus übergibt ein Stück weit den Staffelstab an Timotheus. Und er sagt im Prinzip, im Kern, und das werden wir in den ersten Versen lesen, dass um ein Jünger zu sein, der Frucht hervorbringt für Gottes Königreich, musst du stark sein in der Gnade, die Aufforderung Nummer eins. Du musst es an andere weitergeben, was du gehört hast, Aufforderung Nummer zwei. Und du musst mitleiden mit dem Evangelium, Aufforderung Nummer drei. Und dann gibt er drei Illustrationen für diesen dritten Punkt. Er spricht von einem Soldaten, der sich nicht verwickeln lässt in das zivile Leben. Er spricht von einem Athleten, der gesetzmäßig sozusagen sich an die Regeln hält und am Wettkampf teilnimmt. Und er spricht von einem Ackerbauer, der täglich treu seiner Arbeit nachgeht und so Frucht hervorbringt. Und ich hoffe und bete, dass Gott durch diese Verse zu uns spricht und unser Leben berührt. Jesus, möchte ich so bitten, gebrauche du diese Zeit, sprich du durch dein Wort, lass uns deine Wahrheit erkennen und dir mit allem unserem Leben nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Die erste Aufforderung von Paulus ist also, dass wir stark sein sollen in der Gnade. Um ein Jünger zu sein, der Frucht hervorbringt für Gottes Königreich, sollen wir stark in der Gnade sein. Gnade ist eines der zentralen Themen des christlichen Glaubens. Wir sind aus Gnade gerettet, heißt es. Wir sollen in der Gnade wachsen. Die Gnade ist es, die uns motiviert, Jesus zu dienen. Es ist Gnade, die uns Kraft gibt, inmitten von Herausforderungen treu zu sein. Wir können jederzeit zum Thron Gottes kommen, der auch der Thron der Gnade genannt wird. Und der allerletzte Vers von der Bibel heißt: Und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Also Gnade ist der zentrale Punkt unseres Glaubens. Und deswegen sagt auch Paulus hier zum Timotheus, deswegen muss auch bei Jüngerschaft Gnade der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens mit Jesus sein. Und das bedeutet ein Stück weit, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass das Evangelium wirklich im Kern aus Gnade besteht. Es ist nicht, was du gemacht hast oder was du geleistet hast, was dich nah an Jesus heranbringt. Und es ist auch nicht, was du mitbringst, wodurch du andere zu Jüngern machen kannst. Es ist immer ein Evangelium der Gnade. Und es bedeutet, wir dürfen täglich neu auftanken in dieser Gnade. Wir dürfen jeden Tag neu zu Jesus Christus kommen, um von ihm das zu bekommen, was er für uns vorbereitet hat. Und es bedeutet letztendlich auch, dass wir uns bewusst machen, dass wir schwach sind und er stark ist. Und gerade wenn wir dann die nächsten Verse uns anschauen und wenn es darum geht, dass ein Jesus-Nachfolger andere zu Jüngern macht, dann können wir so schnell wieder da rein verfallen, dass es darum geht, was du machst und die ein, zwei, drei konkreten Punkte, die du machst und ich mache Jüngern. Und da müssen wir hier schon einen Schnitt machen und sagen, am Anfang der Dreh- und Wendepunkt von allem ist die Gnade. Es ist Gott, der in und durch uns wirkt. Wir sind die Kanäle. Wir produzieren nichts selber, es kommt allein durch ihn, durch seinen Heiligen Geist, es ist allein Gnade. Und ich muss auch gestehen, dass für mich das gar nicht so leicht ist immer als Konzept. Ich bin auch von der Persönlichkeit jemand, der gerne schnell aktiv wird, Sachen in die Hand nimmt, Ärmel hochkrempelt und loslegt, um Sachen zu bewegen. Und trotzdem versuche ich, verschiedene Sachen in meinem Alltag zu integrieren, um mir immer wieder neu bewusst zu machen, dass alles Gnade ist. Und ein Punkt ist, dass ich regelmäßig Gott danke fürs Evangelium. Das klingt vielleicht komisch, aber ich bete immer wieder, Jesus, lass mich nie müde werden, begeistert davon zu sein, was das Evangelium ist. Viele von uns sind mit der Botschaft groß geworden, aber dass Jesus in der Herrlichkeit Gottes von Engeln und Herrschern umgeben runterkommen würde auf diese Erde, um sich völlig zu erniedrigen, um mich zu retten, ist unglaublich. Und ich möchte nie müde werden, davon begeistert zu sein. Und deswegen danke ich Gott immer wieder fürs Evangelium der Gnade, dass er zu mir gekommen ist, um mich zu retten. Ich habe das in keinster Weise verdient. Und was ich auch mache, ist, dass ich regelmäßig auch physisch auf die Knie vor Gott gehe und einfach Gott zum Ausdruck bringe, Gott, es geht nur um dich. Es geht nicht um mich, es geht nicht um das, was ich mitbringe oder was ich kann. Es geht um dich. Ich ordne mich dir unter, ich möchte dir dienen, ich möchte von dir geleitet sein. Das heißt, bevor wir weiter einsteigen, wir sollen stark sein in der Gnade. Und ich möchte dich fragen, was möchtest du in der kommenden Woche tun, um stärker zu werden in der Gnade? Möchtest du dir einen Bibelvers nehmen, über den du meditierst? Möchtest du dir täglich 10 Minuten Zeit nehmen, wo du einfach nur still bist vor Gott und gar nichts machst, um dich neu damit auseinanderzusetzen, dass er derjenige ist, der durch dich wirkt? Möchtest du ein Gebet sprechen, was du selber vorher formuliert hast, wo du dich ganz neu wieder auf die Gnade ausrichtest? Was ist es, was du tun möchtest, damit du stärker wirst in der Gnade? Im zweiten Vers lesen wir dann, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch anderen zu lernen. Also Paulus sagt hier zu Timotheus, das, was du von mir gehört hast, das gib auch anderen weiter. Und deswegen möchte ich die erste Beobachtung hieraus einfach so sagen, es fängt mit dem Hören selber an. Es fängt damit an, dass wir Gottes Wort hören und davon verändert werden. Und Paulus schreibt hier an Timotheus, das, was du in Gegenwart vieler Zeugen von mir gehört hast. Wir lesen in Apostelgeschichte 20 davon, wie Paulus nochmal erzählt, wie er in den Jahren, die er in Ephesus war, über etwas mehr als 3 Jahre, sozusagen Tag und Nacht, öffentlich in den Synagogen, privat in den Haushalten, in großen Gruppen, in kleinen Gruppen, tags, nachts, den Menschen Gottes Wort weitergegeben hat. Paulus hat das Wort Gottes, das Evangelium, an die Menschen weitergegeben. Timotheus und viele andere haben das gehört. Und das soll Timotheus jetzt weitergeben. Also es fängt damit an, dass wir persönlich Gottes Reden vernehmen und uns danach ausstrecken. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte dazu ist, wie sehr streckst du dich nach dem Reden Gottes aus? Welche Priorität gibst du dem, dass du Gottes Stimme hörst, dass er zu dir spricht? Alles fängt damit an, dass wir seine Stimme hören und davon verändert werden. Welchen Raum gibst du dem Ganzen? Und ich habe da verschiedene Sachen, die ich mache, um einfach ja mich dem Wort Gottes, dem Reden Gottes gegenüber zu öffnen und danach mich auszustrecken. Das eine ist, dass ich täglich Zeit in Gottes Wort verbringe. Und ich in der Regel lese ich die Bibel immer wieder durch als Ganzes und verbringe aber auch mehr Zeit in einzelnen Büchern, um darüber länger nachzudenken und zu meditieren. Dann versuche ich regelmäßig auch Zeit alleine für mich in der Natur zu haben. Das liebe ich einfach, um die breite, tiefe Höhe, einfach meine Gedanken freisetzen zu lassen und auch da sensibel zu sein, was Gott zu mir sprechen möchte. Und ich liebe es auch, mit Menschen zu reden. Ich bin eher ein extrovertierter Typ von der Persönlichkeit. Ich liebe es, ums Lagerfeuer zu sitzen mit Freunden oder mit meiner Frau und bewusst auch zu hören, was bringt Gott dir gerade bei und was spricht Gott vielleicht durch dich auch zu mir. Jeder einzelne von uns erlebt Gott unterschiedlich und da können wir so viel voneinander hören. Und diese erste Frage möchte ich dir stellen, wie sehr streckst du dich nach dem Reden Gottes aus? Wie sehr machst du das zur Priorität? Und wer sind vielleicht auch die Paulusse in deinem Leben, von denen du Gottes Wort, Gottes Stimme hören kannst? Also damit fängt's an. Und dann geht's weiter. Also Paulus sagt, du hörst das Wort durch mich und jetzt gib das an andere weiter. Und das bedeutet einfach im Kern, dass das Evangelium, die Botschaft, die Gott uns geschenkt hat, hat er uns nicht gegeben, um sie für uns zu behalten, sondern sie an andere weiterzugeben. Und wir sind es so gewohnt, alles Mögliche zu teilen, einen lustigen Clip über WhatsApp oder irgendeinen Witz oder irgendeine Verschwörungstheorie, schnell geliked, schnell mal in irgendwelche unserer Chatgruppen gepostet oder was weiß ich. Und da sagt Paulus hier genau das Gleiche. Gib das an andere weiter. teile das. Dass die Botschaft von Gottes Liebe nicht einfach nur sowas ist, ah, Gott liebt mich, wuhu, sondern genauso, hey, Gott liebt mich und Gott sehnt sich genauso danach, dass all die anderen Menschen ihn erkennen, das an andere weiterzugeben. Und vor allem an andere, die dann tüchtig sein werden, die hoffentlich das dann wiederum an andere weitergeben. Auch das ist etwas, was wir in der Corona-Zeit jetzt ein Stück weit mehr kennengelernt haben, der Aspekt von exponentiellem Wachstum. Vielleicht sagt euch der R-Wert was, der Reproduktionswert. Also die Frage, eine Person, die mit Covid-19 infiziert ist, wie viele andere Personen infiziert sie mit Covid-19? Und wenn dieser Wert über 1 liegt, dann kommen wir eben ins exponentielle Wachstum hinein. Wenn er unter 1 ist, dann kann man sozusagen davon ausgehen, dass die Krankheit nicht exponentiell zunimmt. Und das ist genau ein Gedanke, den Paulus hier im Prinzip hat. Teilt es an andere, die das wiederum an andere teilen. Exponentielles Wachstum war immer von Anfang an der Gedanke, die DNA fürs Königreich Gottes. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, ist er nicht für ein paar wenige gekommen, sondern für die ganze Welt. Aber er hat nicht irgendwelche Crusades gemacht oder sonst irgendwelche Massenveranstaltungen, sondern er hat vor allem in 12 Männer investiert und hat echte Beziehungen gelebt, ist mit ihnen durchs Leben gegangen und hat natürlich viele Wunder gewirkt und alles Mögliche gemacht. Aber vor allem hat er in diese Männer investiert, die dann wiederum das an andere weitergegeben haben, die dann wiederum das an andere weitergegeben haben. Dieser Multiplikationsaspekt ist die DNA des Königreiches Gottes. Jeder Jesus-Nachfolger ist dazu berufen, andere zu Jüngern zu machen. Wenn du mit Jesus lebst, wenn du ihm nachfolgst, dann lernst du Dinge von Jesus, lernst du Dinge mit ihm und kannst das und sollst das an andere weitergeben. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht viele von euch sich mit Paulus identifizieren können. Die meisten, wenn man sich so die Briefe von Paulus anschaut, dann denkt man sich, was für ein krasser Typ. So ein krasser Typ bin ich nicht. Und das denke ich und das denken wahrscheinlich viele von euch auch. Wow, so ein krasser Typ bin ich nicht. Aber Timotheus war ein ganz anderer Typ von der Persönlichkeit. Ich habe schon gesagt, eher konfliktscheuer, hat sich leicht irritieren lassen, auch von Gegenmeinungen. Und was hier aber deutlich wird, ist, dass dein Persönlichkeitsprofil, dein Gabenprofil verändert deinen Auftrag nicht. Egal, ob du eher extrovertiert oder introvertiert bist, egal, ob du eher konfliktfreudig oder konfliktscheu bist, ob du kontaktfreudig oder kontaktscheu bist, egal, ob es dir leicht fällt zu reden oder schwer fällt zu reden, wenn du Jesus nachfolgst und du ein Jünger Jesu bist, dann ist ein Teil davon, das an andere weiterzugeben. So war es gedacht von Anfang an, bis irgendwann die ganze Welt Jesus kennenlernt. Und das sieht, wie gesagt, bei jedem Einzelnen unterschiedlich aus. Bei mir ist es so, ich habe meine Frau und ich, wir haben 2 Ehepaare, die wir intensiv begleiten. Und ich habe dazu noch ein paar Männer, junge Männer, die ich begleite, wo ich mir regelmäßig Zeit nehme, um ihnen einfach weiterzugeben, was ich mit Jesus erlebe, was Jesus in mein Leben hineinspricht und um diese Impulse auch in ihr Leben hineinzusprechen. Und dann gibt's eine Gruppe von Menschen, die Jesus nicht kennt, für die ich bete und wo ich immer wieder, also zum Beispiel in meiner Hockeygruppe, wo ich immer wieder WhatsApp-Nachrichten schreibe zu Leuten, um ins Gespräch zu kommen, um für sie zu beten, um sie auch zu fragen, wie ich für sie beten kann, um sie zu ermutigen. Und es ist mein Gebet, dass Gott Herzen und Türen öffnet zu einzelnen von ihnen, dass ich da intensiver über den Glauben sprechen kann. Und das konnte ich schon. Und mein Gebet ist, dass das noch mit vielen mehr auch die Möglichkeit ist. Von daher, das sind ganz kleine Schritte. Und trotzdem möchte ich dich ermutigen, konkret zu überlegen, wie kann das in deinem Leben aussehen? Bekannte von mir haben ein Büchlein zum Thema Jüngerschaft auch geschrieben. Beziehungsweise heißt das. Vielleicht kennen einige von euch das. Und darin wird auch dieses Konzept von den Dreien und den Dreien dargestellt. Und es ist im Prinzip das Bild von einem Baum, wo du der Stamm bist und dann gibt's die Wurzeln unten, wo die Frage ist, wer sind 3 Menschen, die in dein Leben hineinsprechen, die in dich investieren, von denen du über Gott Wahrheiten über Gott lernst und dann darüber sozusagen die 3 Äste, wo dann die Frucht dran hängt, wer sind 3 Menschen, in die du investierst? Und da möchte ich dich einfach bitten, dir Zeit zu nehmen, darüber zu beten, dass Gott dir Menschen zeigt in deinem Umfeld, in deinem Bekanntenkreis, in deinem Einflussgebiet, wo du einfach weitergeben kannst von dem, was Jesus in deinem Leben macht und wo vielleicht auch Menschen sind, die Gott vorbereitet, die ihm noch gar nicht nachfolgen, aber wo du Freundschaften hast, Beziehungen hast, wo du ein Zeugnis sein kannst von dem, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Nochmal, es geht nicht um irgendeine fernabgehobene Religion, es geht um ein Leben, was dich und mich geprägt und verändert hat, das Leben von Jesus Christus, zu dem wir berufen sind. Also die erste Aufforderung ist, sei stark in der Gnade. Die zweite Aufforderung ist, gib das, was du gehört hast, an andere weiter, die das wiederum an andere weitergeben. Und das dritte, im dritten Vers ist, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Unterschiedliche Übersetzungen werden es unterschiedlich übersetzt haben, aber es bedeutet im Prinzip, leide mit für das Evangelium. Und Jüngerschaft ist so ein Wort, was in manchen Kreisen wieder zunehmend sexy wird, sage ich mal. Aber das ist es in diesem Sinne eigentlich nicht. Jesus nachzufolgen beinhaltet alles in unserem Leben und es wird uns alles kosten. Jesus sagt es immer wieder in den Evangelien, dass wer ihm nachfolgen will, der sein Kreuz auf sich nehmen muss, sich verleugnen muss, um ihm nachzufolgen. Dass das Senfkorn erst, das Korn erst sterben muss, nicht Senfkorn, das Weizenkorn, erst sterben muss, um Frucht hervorzubringen. Und dass wir unser Leben verlieren müssen, um wirkliches Leben zu bekommen. Und hier sagt Paulus an Timotheus, er gibt ihm die Aufforderung, nimm teil an dem Leiden Christi. Das ist nicht ein frommer Wunsch oder eine, was weiß ich, eine Ermutigung, es ist eine Aufforderung, nimm teil an dem Leiden Christi. Und in dem Sinne ist es nicht einfach Masochismus, wir lieben es irgendwie zu leiden, aber es bedeutet einfach, wirklich das, was Jesus gesagt hat, dass wir in allem nach dem Königreich Gottes trachten und dass wir bereit sind, all das andere dem unterzuordnen und wirklich uns auszustrecken, dass sein Wille kommt. Und ich muss schon auch sagen, ich meine, durch die Arbeit von OM bin ich mit vielen anderen Ländern auch natürlicherweise verbunden. Ich war Ende letzten Jahres in Chile, meine Frau kommt auch aus Chile, von daher waren wir sowieso dort. Und wir haben die Arbeit von OM in Chile dort besucht und der Leiter dort hat mir erzählt, dass die Jüngerschaftsschule, die sie dort haben, dass sie da jetzt einige Veränderungen vornehmen, um diese Jüngerschaftsschule noch mehr auf unsere Vision als OM, sage ich mal, zuzuschneiden. Unsere Vision als OM ist, dass das Evangelium dorthin getragen wird, wo es bislang noch nicht bekannt ist. Es gibt noch 3 Milliarden Menschen, die noch nie die Möglichkeit hatten, Jesus Christus persönlich zu erleben. Und wir wollen einfach dafür uns einsetzen, dass auch diese Menschen Zugang zu Gemeinschaften bekommen, wo Jesus angebetet und nachgefolgt wird. Und er hat gesagt, unsere Jüngerschaftsschule Doron, wir werden es viel stärker ausrichten, dass die jungen Leute, die für ein Jahr zu uns kommen, danach bereit sind, irgendwo auf der Welt hinzugehen, um andere zu Jüngern zu machen, gerade auch dort, wo das Evangelium noch nicht bekannt ist. Und ich habe ihn so gefragt, Fabian, sind das die jungen Leute, die zu dir kommen, sind die bereit dafür, sage ich mal, in diese Art von Training schon einzusteigen? Oder musst du da eigentlich erstmal ganz von vorne anfangen, Identität in Christus, Bibel lesen, beten, die Basics von Jüngerschaft? Und er hat gesagt, Ron, die Westler, die zu uns kommen, die brauchen die Basics, aber wenn ein Latino zu uns kommt, dann ist der schon bereit. Weil dafür, dass ein Latino bei uns hier zur Jüngerschaftsschule kommt, muss der über Jahre in der Gemeinde Verantwortung übernommen haben, muss sich als treu erwiesen haben in der Gemeinde und muss finanziellen Support zusammengetrommelt haben, was im lateinamerikanischen Kontext noch viel schwieriger ist. Das heißt, wenn der das bis hierhin geschafft hat, dann ist es jemand, der Jesus nachfolgt und der durch eine Menge Herausforderungen gegangen ist und der ist bereit, mehr Training zu bekommen, um dann irgendwo auf dieser Welt andere zu Jüngern zu machen. Und ich muss euch sagen, die Antwort von ihm hat mich nicht überrascht. Und ich mache mir manches Mal schon Sorgen, dass die Art, wie wir einfach auch Komfort zu unserem Christsein hinzugefügt haben, dass das ein Stück weit dazu führt, dass wir aus unserem Land Jesus-Nachfolger hervorbringen, die wenig Resilienz sind. Resilienz ist ja so ein Begriff, wie gehe ich damit um, wenn ich mit schwierigen Situationen oder Krisen konfrontiert bin. Macht mich das stärker oder lässt mich das zusammenbrechen? Und es ist einfach die Realität, dass Jesus Nachfolgen mit Herausforderungen verbunden ist, dass es uns was kosten wird, dass es uns an einen Punkt bringt, wo es sich auch wie Leiden anfühlt. Aber wenn wir das nur reduzieren auf, naja, hier in Deutschland bedeutet es, du hast keinen Sex vor der Ehe, und wenn dich dann jemand auslacht in der Schule, dann ist das Verfolgung für dich. Ich will das nicht kleinreden, aber ich glaube, dass Jesus Nachfolge noch so viel mehr mit sich bringt und dass wir da nicht die ein Stück weit den Maßstab so weit runtersetzen, dass sozusagen es einfach bedeutet, sonntags eine Predigt zu hören und Worship-Lieder mitzusingen. Jesus nachzufolgen bedeutet alles. Und es bedeutet mitzuleiden, dass jeder Aspekt unseres Lebens ausgerichtet ist aufs Königreich Gottes. Und Paulus gibt uns Beispiele dann und geht darauf hinein, was das auch bedeutet. Und ich kann jetzt nicht auf alle drei Beispiele konkret eingehen oder sie uns im Detail anschauen. Aber ich möchte das erste Bild mir anschauen. Und zwar nimmt er dort einen Soldaten. Er benutzt das Militär, wo im Prinzip die stärkste Hierarchie gelebt wird, wie wir es kennen auf der Welt. Da diskutiert man nicht mit seinem Vorgesetzten, ob irgendwas eine gute Idee ist, sondern da macht man, was einem gesagt wird. Und man setzt sich dafür ein oder man möchte das, dass der Vorgesetzte einen gut findet. Und Paulus benutzt dieses Bild und sagt, Jesus ist unser Vorgesetzter und wenn es unser Anliegen ist, ihm Freude zu bereiten, dann sollen wir nicht verwickelt sein in die täglichen Angelegenheiten des Lebens, sondern wir sollen vollkommen bereit sein und involviert sein in das, wofür wir hereingerufen wurden. Und das bedeutet, dass Jesus Freude daran hat, wenn wir uns nicht verwickeln in den Dingen dieser Welt. Und wir müssen aufpassen hier, ein Zuhause zu haben, einen Beruf zu haben oder zu studieren, Hobbys zu haben. Das sind alles gute und wichtige Dinge. Und wir dürfen nicht zu so einer Trennung kommen, dass sozusagen, okay, Hobby und Nachbarschaft und Familie, das sind so die nötigen Dinge der Welt. Und dann gibt's sozusagen Jesus nachfolgen und andere zu Jüngern machen und sorgt dafür, dass dieser eine Bereich dich nicht vom anderen Bereich abhält. Da haben wir wieder so eine Trennung drin, die Paulus nicht macht und die nicht dem neutestamentlichen Nachfolgeprinzip unterliegt. Sondern es bedeutet, dass überall dort, wo wir sind, jeder Aspekt unseres Lebens, in der Nachbarschaft, in der Uni, im Job, mit dem Geld, was ich habe, mit der Zeit, wo ich habe, dass in all dem mein primärer Fokus darauf liegt, andere zu Jüngern zu machen. Weil das der Auftrag ist, den Jesus dir und mir gegeben hat. Egal welches Profil, egal wo du wohnst, wenn du Jesus nachfolgst, ist das dein primärer Auftrag. Das bedeutet darin verwickelt sein. Es bedeutet nicht, ich investiere nicht in Freundschaften oder ich investiere nicht Zeit in Hobbys. Absolut. Und dort, wo ich bin, möchte ich andere zu Jüngern zu machen. Und das habe ich schon gesagt, bei mir ist der Hockeyverein und verschiedene andere Sachen, meine Nachbarschaft. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber sei nicht verwickelt in die Sachen dieser Welt. Und das zerbricht mir das Herz. Wir haben 3 Milliarden Menschen auf der Erde, die noch nie Jesus Christus persönlich erleben durften. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht die Möglichkeit haben, weil sie keinen Christen kennen, der ihnen diese Botschaft weitergeben könnte. Und es gibt so viele Jesus-Nachfolger hier in Deutschland, die sich dessen gar nicht bewusst sind und die das auch nichts kümmert. Und das zerbricht mir das Herz. Das ist der Kampf, zu dem wir berufen worden sind. Das ist der Kampf, für den Jesus uns ausgerüstet hat mit seinem Heiligen Geist, um andere zu Jüngern zu machen, um dieses Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen. Das betrifft jeden Einzelnen von uns. Aber so viele von uns sind damit beschäftigt, was auf unserem Instagram-Account passiert, wie es in unserem Lebenslauf aussieht und was wir sonst in unserem Leben machen können. Und hier noch ein bisschen Auslandserfahrung. Lasst uns mit allem dafür einsetzen, dass diese Botschaft rausgeht und wir andere zu Jüngern machen. Koste es, was es wolle. Wir hatten mal einen Ingenieur auf dem Schiff, der hat gesagt, meine Aufgabe hier auf dem Schiff ist es, im Maschinenraum zu arbeiten und schickt mich bloß nicht in Gemeinden. Und irgendwann hat Gott sein Herz berührt und er ist in Gemeinden gegangen und er hat überall gesagt, ich bin aufs Schiff gekommen als Ingenieur, der zufällig auch Christ ist. Und jetzt ist mir klar geworden, ich bin Jesus-Nachfolger, der zufällig auch Ingenieur ist. Ich möchte dich fragen, was ist deine primäre Identität? Was ist das, was dich ausmacht? Bist du ein Soldat, der ein klares Ziel hat, ein klares Mandat hat und der sich dafür einsetzt? Oder bist du verwickelt in alle möglichen Sachen in deinem Leben? Und da ist Gnade und da ist Vergebung und es geht nicht um ein schlechtes Gewissen und was weiß ich. Aber Jesus Christus lädt dich dazu ein, ihm nachzufolgen, stark zu sein in seiner Gnade, die Gnade, der Dreh- und Angelpunkt von allem. Er lädt dich dazu ein, ihn zu hören, verändert zu werden und das an andere weiterzugeben. Ganz natürlich Jünger, die andere zu Jüngern machen. Und er lädt dich ein, teilzuhaben an seinem Leiden am Weg des Kreuzes, der temporäres Leiden beinhaltet, aber der einen Lohn in der Ewigkeit beinhaltet, den wir uns gar nicht vorstellen können. Wie gesagt, ich möchte euch bitten, über diese Fragen nachzudenken, zu reflektieren. Ich bete, dass Gott zu euch spricht, dass Gott euer Leben verändert, jeden Tag neu, und dass ihr zu einem großen Segen werdet und dass euer Leben einen Unterschied macht für die vielen Menschen auf dieser Erde, die noch nie von ihm gehört haben. Gottes Segen euch.